Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, über einen der Filme der 90er zu reden, der ein ganz großes Impact auf das Kino hatte und mich erreichte, wie es sich gehört, 10 Jahre später auf ProSieben. Aber ein Mann, bei dem ich mir sicher bin, dass er ihn im Kino gesehen hat oder vielleicht etwas später, den habe ich hier. Hallo Thilo.
Hallo Gregor. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, ich muss dich diesmal leider enttäuschen. Ich habe keine Geschichte auf Lager, wo ich ihn im Kino gesehen habe. Weil 93 war ich dann doch noch ein Tick zu jung, aber mein Bruder hat ihn damals gesehen und daran erinnere ich mich immer noch. Der hat immer am Wochenende mit seinen Studentenfreunden, sind die immer um die Häuser gezogen und haben damals in einem kleinen Bonner Programmkino, was es leider nicht mehr gibt mittlerweile, diesen Film bei der Erstausstrahlung, wollte ich schon sagen, bei der Premiere gesehen. Und ich erinnere mich noch an seine glühenden Worte, als er dann am Sonntagmorgen beim Familienfrühstück davon erzählte. Und davon sprach es da irgendwie, also ein wahnsinniger Charakterkopf die Hauptrolle gespielt hatte, den er ein paar Jahre zuvor schon in The Big Blue gesehen hatte. Und ich war damals ja schon Dauerabonnent von der Cinema und konnte ihm dann auch direkt den Namen Jean Reno wieder um die Ohren hauen. Und ab da habe ich quasi immer ein Faible für den Film gehabt. Und dann später, als ich ein paar Jahre später studiert habe, ist es ja dann so gewesen, dass man dieses Poster zu dem Film also quasi in jedem zweiten Jugendzimmer auch gefunden hat. Und bei diesen Posterverkäufen, die immer in den Mensen stattfanden, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber da war das immer ein großer Renner und es war immer als eines der ersten ausverkauft.
Ja, und da mir fällt gerade ein, dass ich als Gregor, der Profi, noch, glaube ich, gar nicht gesagt habe, über welchen Film wir reden. Aber ich glaube, wir haben das entnommen, dass du Jean Reno gesagt hast. Wir reden über Leon, der Profi, Professional. Ne? Siehst du, ne, aus dem Jahr 1994, da ist er rausgekommen, ist ein Film von Luc Besson, Das fünfte Element, wer kennt's nicht? Ne? Nikita, wer kennt's nicht? Ne? Mila Jovovich, wer kennt's nicht? Mit der war, glaube ich, auch verheiratet, ne? Mit Mila Jovovich meine ich.
Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hat Luc Besson diesen Film hier auch geschrieben und es ist im Prinzip ein französischer Film eigentlich, ne? Produktionsland Frankreich. Der ist auch überwiegend in Frankreich, zumindest bei den Innenaufnahmen, in Frankreich entstanden. So habe ich Paris, das zumindest jetzt. Ja, die haben also quasi nur, wo sie unbedingt mussten, auf den Straßen von New York gedreht halt, ne?
Genau, aber er hatte einen offiziellen amerikanischen Filmstart und ich schätze mal, die haben auch deswegen, viele Schauspieler sind natürlich dort vor Ort gecastet worden, weil ich habe in so einem Making-of gesehen, dass der Casting Director für diesen Film, der war also quasi in New York ansässig und hat dort das Talent gesucht und hatte also sozusagen unter anderem eben auch die Aufgabe, den ganzen Film außerhalb von Gary Oldman und Jean Reno zu besetzen.
Alter.
Denn die waren quasi schon von vornherein dabei. Und das ist ja auch eine spannende Geschichte, die hinter dem Charakter von Leon steckt, weil diese Figur da nicht zum ersten Mal auftaucht oder eine vergleichbare Figur.
Willst du es mal erzählen?
Ja, sondern in Nikita, auch von Luc Besson, ein paar Jahre zuvor, da gab es eine Art Cleaner, also jemanden, der die Drecksarbeit macht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und in dieser Form hatte er mit seinem stoischen, etwas maschinenartigen Auftritt, indem er also die Drecksarbeit erledigte und die Körper sozusagen entsorgte, die von alleine nicht verschwinden wollten. Und Jean Reno war zu dem Zeitpunkt, also 93 oder kurz davor, war er einer der Superstars in Frankreich, mittlerweile durch eine Komödie geworden.
Ja, die Besucher, ne?
Besucher, der ist, glaube ich, immer noch einer der umsatzstärksten Filme. Ich habe den vor Jahren mal auf Vox irgendwie gesehen. Konnte damit gar nichts anfangen. Ne? Also zwei Ritter, die irgendwie in die Jetztzeit katapultiert werden, dieses Fish-out-of-Water-Prinzip.
Ja, da habe ich, als ich den das erste und letzte Mal bisher gesehen habe, habe ich auch gedacht, da muss man, glaube ich, dabei gewesen sein, um das so richtig zu verstehen, warum der so ein Hype ist.
Der hat dann witzigerweise auch nochmal ein Remake bekommen. 2001, Genauso wie La Femme Nikita, der ja nicht nur ein amerikanisches Remake irgendwann bekam, sondern auch eine Serie,
ne? Die sich mit Peter Wilson, ne?
Genau. Und so war es bei Leon der Profi zum Glück nicht, weil der durch diese starke amerikanische Besetzung, um jetzt wieder zurückzukommen, zu den Casting-Geschichten, ja fast schon wie ein amerikanischer Film auch ist. Dadurch, ne, dass du Gary Oldman als Gegenspieler hast und
ja.
Danny Aiello als Tony, ne, also ein Parade-Italiener, wie man ihn sich gar nicht mehr besser wünschen konnte.
Super, oder? Ist großartig. Mhm. Ja, und natürlich
den größten Star, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Padma Amidala,
ja, richtig. Mit dem Film, da hat sie nicht nur das Herz von Darth Vader zum Schmelzen gebracht, sondern auch unsere Herzen. Aber da war sie, naja, sie war halt, also es war ihr erster Film, ne, glaube ich, ne? Und ich meine, sie war zum Zeitpunkt des Castings irgendwie 11,5 Jahre, bei den Dreharbeiten war sie dann 12 halt, also und sie spielt auch eine 12-Jährige und so, aber das ist wahrscheinlich mit Padma Amidala, Natalie Portmans große Rolle halt, ne, dieser Film.
Ja, aber erstaunlich, ne?
Total erstaunlich. Und ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen und ich habe den natürlich wirklich irgendwann mal eben auf ProSieben im Fernsehen gesehen. Richtig im linearen Fernsehen. Auch so zig Jahre später, also mit Sicherheit 10 Jahre später. Also ich habe den auch immer gewusst, dass es den gab und Jean Reno, klar, das war der Typ, der sich bei Godzilla über den Kaffee beschwert hat und so und der im ersten Mission Impossible Film dabei war. Und natürlich war mir Jean Reno schon ein Begriff, oder dieser Film mit den Mönchen, mit den Killermönchen, wie heißen die, Popo in den Flüsse und so, genau. Halt, ne? Ist mir schon ein Begriff. Aber diesen Film hatte ich da halt auch nicht gesehen. Und dann irgendwann lief der auf ProSieben. Und ich weiß noch, dass ich dann da mit Werbung alles mitgenommen habe, diesen Film quasi in mich aufgesaugt habe, weil ich da so fasziniert von war. Und auch traurig über das Ende. Und am nächsten Tag dann in einer Pause bei der Arbeit in den örtlichen Marktkauf gegangen bin und beim DVD-Regal mir den Film dann auf DVD geholt habe. Ne, weil ich einfach so fasziniert war von diesem Film, weil ich habe immer gedacht, ja, das ist halt ein Auftragskiller, der halt irgendwie mit seiner Tochter irgendwie, so hatte ich immer gedacht halt so ein bisschen und die erleben allerlei Abenteuer, ne, und das ist im Prinzip wahrscheinlich, ne, ein guter Text fürs Klappencover, ne, das so.
Sie erleben allerhand Abenteuer, genau.
Nee, pass auf, kann ich dir, das ist ja auch so geil, sie erleben, ich lese dir mal das von der DVD vor, da ja. die Beschreibung der Story auf der Rückseite der DVD, die ist natürlich, DVD-Cover, die müssen das ja dann immer so komprimieren, wie die Story ist, und die hier steht dann, Leon verdient sein Geld als Auftragskiller der Italo-Mafia in den Straßen von New York. Er lebt zurückgezogen und pflegt, außer zu seinem Boss Tony, einzig zu seiner Topfpflanze ein freundschaftliches Verhältnis. Aber die Familie seiner Nachbarstochter Mathilda seiner Nachbarstochter Mathilda von korrupten DEA-Agenten brutal getötet werden, flüchtet das Mädchen zu Leon. Um sich zu den Mördern ihrer Familie zu rächen, lässt sich Mathilda von Leon zum Profikillerin ausbilden. Kurz, prägnant und absolut nichts sagen. Nein, genau. Das ist, ja, aber es beschreibt ja schon ganz gut eigentlich, was so diese Geschichte ist. Und es fängt bei mir schon so ein bisschen an, dass ich immer dachte, ich als jemand, der aus der Pulp Fiction Ära dann kommt, ich dachte immer, der Cleaner ist der Typ, der kommt und aufräumt. Ne? Aber Leon ist ja eigentlich wirklich mehr ein Auftragskiller, oder? Also eigentlich ist er wirklich, er ist ja nicht so, ich meine, ich will mich jetzt da nicht mit denen über Berufsbezeichnungen, mit deren Gewerkschaft und so ärgern und streiten und so, aber er ist ja nun der, er bekommt von Tony immer diese Aufträge, natürlich der wiederum von jemand anders, er ist der örtliche Mafia-Pate quasi, der hat da seinen Block unter sich und da bekommt er, da tötet er halt für, mit bestimmten Regeln, die er sich ja selbst gestellt hat, wie in seinem Privatleben gilt, keine Frauen, keine Kinder, und jeder Tote $5,000, was mir ehrlich gesagt ein bisschen günstig vorkommt, dafür, dass er ja als so der Superkiller dargestellt wird.
Genau, halt, genau. Ne? Und das ist ja auch so ein Ding, ne, was wir dann auch im Laufe der Geschichte herausbekommen, dass Tony nämlich sich da ziemlich bereichert an ihm und ihn auch im Unklaren darüber lässt, weil er ja quasi auch seine ganzen Finanzen verwaltet. Und das Bittere ist ja sozusagen, dass sich das dann auch am Ende des Films nochmal spiegelt. Aber,
mit Mathilda.
Ja, genau. Ja. Aber du hast schon recht. Also es gibt viele, viele, viele Dinge, die auch wieder an Nikita erinnern für mich. Gerade diese, ne, die Ausbildung zur Profikillerin und so, das ist halt so ein Thema, was Besson da schon gemacht hat. Aber das Zweite ist natürlich dieser krasse Altersunterschied zwischen den beiden Protagonisten. Mhm. Selbst wenn wir jetzt mal eine Gary Oldman da irgendwie erstmal rauslassen aus der Betrachtung, aber dass man, also das ist auch eine biografische Sache bei Luc Besson, leider, und da ist es halt so ein bisschen problematisch, auch wenn sie das irgendwie bis heute verteidigen, dass also Frankreich da ein bisschen liberaler mit umgeht, mit solchen Beziehungen. Aber es ist natürlich immer noch so, dass auch Besson hier aus seiner eigenen Biografie geschöpft hat. Denn er lernte seine damalige Freundin ja auch schon kennen, als die, glaube ich, 13 war und er 29 oder so. Also es ist ganz übel. Mhm. Und wenn man das weiß, dann hat man immer so einen leicht bitteren Nachgeschmack, wenn man diesen Film sieht.
Ja, das ist schon so ein heikles Thema. Ich muss auch sagen, auch jetzt beim nochmaligen Rewatch, ich habe erst die Kinoversion geguckt auf Netflix und dann den Director's Cut auf Paramount Plus, damit ich noch mehr Streamingdienste feature. Halt, der ist ja auch 20 Minuten länger, der Director's Cut, aber ehrlich gesagt, so viel mehr Mehrwert bietet der für mich ehrlich gesagt nicht. Also ist okay,
sehe ich anders.
Echt? Oh, da bin ich mal gespannt.
Weil ich finde, die Kinofassung, die ja auch Luc Besson quasi, also er wehrt sich ja gegen den Begriff Director's Cut. Mhm. Ne? Weil er sagt, die Kinofassung ist eigentlich die Version, die ich als Regisseur am besten empfunden habe. Und die ist halt etwas actionlastiger, weil die dann besser für den amerikanischen Markt funktioniert.
Das stimmt, ja.
Und er hat viele, viele kurze Sachen, unter anderem eben auch diese Szene, wo Natalie Portman sich hübsch macht und dann eben an Jean Reno so sehr unbedarft halt irgendwie anbietet, dass er ihr erstes Mal werden soll, sozusagen. Diese Szene haben sie quasi auch aus der Kinofassung rausgeworfen, zum einen, weil sie natürlich sehr anstößig empfunden wurde im prüden USA, aber auch, weil die Leute gelacht haben tatsächlich. Also die konnten...
Okay, das
Testpublikum die waren damals noch nicht wirklich so weit, dass sie dann in dieser Situation oder als diese Szene kam, hat man dann eben seiner Empörung oder dem inneren Aufruhr durch Lachen auch Luft gemacht. Und deswegen ist dann der Produzent hingegangen und hat gesagt, okay, das nehmen wir besser raus. Viel später gab es dann halt die Langfassung. Ne? Also das ist dann das, was wir sozusagen als Director's Cut vermarktet wurde auf allen möglichen Medien, physikalisch oder Streamingdiensten. Aber eigentlich ist es nur als internationale Langfassung, zumindest aus Luc Bessons Sicht, zu bezeichnen.
Ja, also, ja, okay, also ich habe zu diesem Thema mit diesen Szenen, wo sie auch das mit dem ersten Kuss und so, ich hätte gerne von dir meinen ersten Kuss und das alles, ich muss sagen, ich fühle mich auch nicht wohl mit diesen Szenen. Also gar nicht. Also ich war auch immer, ich habe immer so ein bisschen, ich bin froh, wenn die vorbei ist und so und dann nichts daraus. Ich verstehe diese Intention und so, aber ich bin da sehr froh, wenn das nicht so, um dieses Rumtanzen, um dieses Thema dann so tatsächlich nicht ganz undankbar drüber halt. Ne? Ja. Also deshalb, als ich das jetzt im Director's Cut gesehen habe, wo sie das mit dem ersten Mal anspricht und er das dann so mit seiner Freundin, mit seiner Beziehung erzählt und ne, so ein bisschen, gibt er ja so ein bisschen Kontext und so. Das ist zwar wichtig für seinen Charakter und so halt, ne? Und auch, was er mit seinen Regeln da hat und so und alles. Aber ich habe mich, sie gehen auch gut damit um, ohne da was irgendwie anzudeuten, dass es dazu sowas kommen könnte, weil sie ja auch in vielen Punkten viel erwachsener ist als er. Musste sie ja. Also er ist ja sehr unbedarft in allem. Ich meine, auf der einen Seite ist er dieser krasse Killer. Da ist dieses Intro, diese Intro-Szene, wo er diesen ersten Auftrag erledigt, der was fantastisch, super toll ist, ne? Mit diesem Typen, der sich da irgendwie reinsneakt und dann aber nicht mit den örtlichen Mafia-Gangs verhandeln möchte, ne? Und dann sich dann die eine prostituierende Mitbürgerin sich dann holt und so und dann werden seine Leute alle umgebracht und so und auch Tonto war, habe ich mir nur gedacht, habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein schlechter Tag für Tonto. Aber ich fand einfach diesen Moment, wo er mit ihm sagt, ja, er möchte mit ihnen sprechen. Ja, wie sieht er denn aus? Er meint er es ernst und so halt, ne? Schlechter Tag für Tonto. Auch wo er dann diese ganzen Leute da tötet und bis nur dieser Gangster-Typ übrig bleibt und den er dann von hinten dann noch quasi in diesen Telefoncall machen lässt, ob er die Botschaft verstanden hat und ja, hat er und er verschwindet und taucht nie wieder auf. Er lässt ihn ja dann am Leben. Darum geht's ja, er soll ihm ja eine
aber
Botschaft
übermitteln. Aber ist das nicht toll
inszeniert? Ja, fantastisch. Also ich mein,
das musst du machen, so einen Film musst du auch so beginnen. Also so eine Eröffnungssequenz, die quasi durch die Augen der Zielperson gezeigt wird. Und Leon ist quasi der Schatten, der überall quasi in jeder Ecke sich befinden kann, der dann auch plötzlich auftaucht, ne? Und dann wieder in dem Schatten verschwindet. ne, am Ende von dieser Sequenz, was du gerade erwähnt hast, der aber halt unaufhaltbar ist, wie so eine Maschine, da jeden einzelnen platt macht und irgendwie die komplette Übermacht hat in der Situation. Also von oben, von der Seite, von unten. Man ist nirgendwo sicher, egal.
Tonto.
Genau.
Tilo. Ja, das ist ein schlechter Tag für Tonto geworden. Ja. Echt. Ja, du hast auch recht. Auch als diese letzten drei Jungs auf den Balkon gelockt werden, wo dann einfach nur diese Jalousie runterfährt, wie effektiv das ist, ohne dass man jetzt eine große Action-Szene gezeigt hat. Du weißt genau, was passiert ist. Und das ist so effektiv. Ich meine, die hatten jetzt auch nicht das Mega-Budget. Ich habe mal nachgeguckt, 14 Millionen. Das ist ja zu der Zeit für einen amerikanischen Film, Alter. Da wäre das bei Last Action Hero, hätten die erste Filmrolle nicht vollgekriegt für das Geld. Genau. Zu der Zeit, seien wir mal ehrlich.
Er hat sehr, sehr viele Shots in diesen Action-Sequenzen, die von Comics inspiriert sind. Also da merkt man den Einfluss von Graphic Novels zur damaligen Zeit. Und das war ja schon immer seine Bildsprache. Auch in Nikita ist das ganz extrem, dass er gerne mit Weitwinkel arbeitet und die seine Schauspieler dann ganz nah filmt, also nur wenige Zentimeter vom Objektiv entfernt, sodass du fast schon so eine Art mondförmige Verzerrung teilweise auch hast. In den Gesichtern, aber der Rest ist halt auch wahnsinnig, nimmt sehr viel vom Raum auch mit ein und verzerrt das dann teilweise auch so, dass du dann wirklich auch so einen surrealen Aspekt teilweise rauskriegst. Und dann macht er natürlich noch sehr viel mit Farbe. Mhm. Ne? Also du hast auch sehr immer in diversen Sequenzen mal einen roten, mal einen gelben Hintergrund, damit sich das einfach dann sehr, sehr schön absetzt von den Charakteren.
Ja. Das, diese Großaufnahmen, die du erwähnst, das siehst du auch, wie gesagt, in dieser Intro-Szene auch so, wenn man ihn das erste Mal sein Auge mit dieser Sonnenbrille nur durch dieses Einschussloch von diesem Tor sieht, und dann später auch, wenn die Kamera immer mehr bei diesem Typen immer näher bleibt, je mehr er in die Ecke gedrängt wird, ne, wie du schon geschrieben hast, die Kamera ist immer mehr an ihm dran, wo er dann als letzter Exit-Lösung erstmal die Polizei anruft und sagt, entschuldigen Sie, ich werde hier bedroht. Genau. Wo sind sie denn und so? Bin ich total super. Im Zweifelsfall doch die Polizei anrufen halt. Ne?
Ich finde auch diesen Moment so toll,
wenn das Messer der dann so ausgeht. Ne?
Genau, aber dann das Ende, auch wenn er das Messer wieder wegzieht und die Kamera bleibt einfach regungslos.
Sie geht nur zurück, ne?
Und Leon verschwindet einfach nur.
Ja.
Und man ist wieder mit, ne, quasi mit diesem armen, in Anführungszeichen, diesen Typen halt wieder, sitzt man wieder in einem Boot und wartet jetzt darauf, war es das jetzt? Oder kommt jetzt noch der
damit Grill? Rechnet man nicht, ne?
Genau, und dann ist man genauso überrascht, weil er dreht sich dann so langsam um, erschrickt sich dann, weil da plötzlich keiner mehr steht hinter ihm. Und hat dann noch so drei, vier Seufzer, die er loslässt, während er sich an so einem Holzpflock irgendwie anlehnt. Und dann denkt man auch, wow, das war mal eine Eröffnung für so einen Film.
Absolut. Ich fand auch die Szene super, wo die Prostituierte abgehauen ist, wo sie dann gegangen ist und gesagt hat, ich ruf dich Dienstag an.
Das war übrigens die damalige Freundin von Luc Besson.
Echt? Okay. Ja. Ah, ich fand super, wie die beiden nach ihr gucken, weißt du, wie so der Kopf von den beiden so mit ihrem rausgehen und so. Er tötet, sie ist ja auch nicht in Gefahr halt, ne? Aber was ich da sagen wollte, ist, da all dieser coole Auftritt und was er für ein krasser Killer ist und von oben, von unten mit Schlinge hier, Schlinge da, Waffe da. Und dann sieht er aus wie so ein Schluck Wasser. Weißt du, hat diese Hochwasserhosen an, er sieht ein bisschen aus wie Charles Chaplin, erinnert er mich so in seiner Gangart, in dem Gehen. Er hat dann diesen Mantel an, diese Mütze. Ich weiß, all das hat ja seine Bedeutung, ne? Diese Brille ist ja sowas wie sein Kampfoutfit so ein bisschen mit. Immer wenn er die aufhat, ist er so ein bisschen wie entmenschlicht von seiner Tätigkeit her. Die Mütze hat er ja auf, weil er sagt, er kann sich keine Erkältung leisten, liebe Kinder. Das ist großartig. Den Mantel trägt er, damit er aussieht wie der Boden, wenn er mal auf selbigen sich zum Scharfschießen verkleiden muss. Aber die Hochwasserhosen sieht einfach so an, als hätte den seine Mutter angezogen, bevor er losgegangen ist. Ja. Und das soll ja auch seine soziale Awkwardheit so ein bisschen haben. Also der ist, ich habe mir aufgeschrieben, sozial awkward, aber akribisch. Ne? Und ich habe drei Rechtschreibfehler übrigens in diesen drei Worten reingekriegt in den
Notizen. Ja, der lebt eigentlich wie ein Mönch, also ultra asketisch, zurückgezogen. Genau, wie du praktiziert er eigentlich nur ein Hobby.
Ne? Podcasten.
Also Auftragsmode. Also.
Okay. Leon, der Podcast-Profi. Ja. Weißt du? Ja, das wäre super, wenn er nebenbei so einen Podcast aufnimmt. Nein, aber er hat diese Pflanze. Diese Pflanze ist ja auch so ein Sinnbild von etwas pflegen, etwas am Leben halten, ne? Im Prinzip für etwas sorgen, was wächst, was gedeiht. Das ist ja ein Sinnbild im Prinzip.
Genau, ne? Das ist das Leben, ne? das Umhegen eines weiteren Lebens. Und das ist ja auch genau das, was dann später halt mit Natalie Portman dann auch aufs Tableau kommt, weil nach dem tragischen Ableben ihrer Familie
auch krass, oder?
Ja, also was für eine Szene, ne? Also ich meine, zum einen ist es schon toll, wie Gary Oldman da seine ersten Besuch abstattet,
ja, ja.
Wo er da nochmal sagt, ja, ich komme morgen wieder, so nach
um
dem
12.
Motto. Ja. Um 12, wir waren doch verabredet.
Ja.
Und ja, dann, als er dann halt wirklich sein Librium ist das, glaube ich, das ist auch tatsächlich identifiziert, also es ist eigentlich ein Mittel, was man bei Angstzuständen akuter Form irgendwie nimmt, dass er da einnimmt und dann halt so komplett entfesselt, ja, seine eigene Sinfonie dirigierend diese Morde da begeht.
So, es ist so ehrenhaft, einfach so wirklich Leute, die sich nicht verteidigen können. Und ich hab mich bei so vielen Sachen an dieser Szene gefragt, so großartig ist das auch als Einführung von Gary Oldmans Charakter, finde, von dem wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wissen, dass es DEA-Agenten sind halt, ne? Das ist ja so ein bisschen der Twist an der ganzen Sache, dass es DEA-Agenten sind. Das merkst du auch nicht, wenn du den Raster-Typen siehst, mit dem er da reingeht, ne? Wenn die aber diesen Walk machen durch diesen Gang, wo immer einer nach dem anderen von seiner Gang dadurch, die kriegen alle ihren eigenen also quasi eine eigene Ankunft bei dieser Familie. Da habe ich mich gefragt, von diesem Vater von Mathilda, was ist denn das für ein Idiot, so eine Bande um 10% von den Drogen, auf die er aufpassen soll, zu betrügen, während sie bereits bei deiner Familie im Wohnzimmer stehen? Was für ein Idiot, oder?
Ziemlich
was für ein
dumm, ja.
Also, die treffen sich nicht in irgendwelchen Gängen oder irgendwelchen dunklen Gassen. Bei ihm zu Hause sind die. Mhm. Die wissen, wo er wohnt und alles. Und die bescheißt er? Da dachte ich mir so, aber gut, er hatte den, aber wie gesagt, dass er dann alleine die Familie quasi umbringt, das ist ja, da denkt man, oh, was für ein krasser Typ, aber es sind halt, ey, Frau, Kinder, Unbewaffnete.
Ich glaube halt einfach, Alter. Weißt du, ich glaube halt einfach, Gary Oldman hat das schon gewusst und ja. Das ist ja einer seiner Charakterzüge, ne, dieser absolute Sadismus,
ja.
Der hat das einfach genossen, die Angst in den Augen zu sehen und quasi diese letzten 24 Stunden dann, quasi der Herr über das Ableben zu sein.
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist ja auch so eine Reihe von vielen Perversionen, die er hier in seinem Charakter findet.
Ja, der ist schon stark, der ist schon echt stark. Auch wenn er ihm dann diese Rede hält mit Mozart und Beethoven und die Ouvertüre und die ist total stark. Aber weißt du, nach den Ouvertüren, dann ist es abgefuckt öde. Und so, ne? Ich finde schon super, dass noch jemand das Wort öde sagt. Das ist ja auch so
ein Delikt
der
90er. Weißt du, das passt. Ja.
Das ich höre es auch nicht mehr.
Wie geil, weil Beethoven ja auch der impulsivere Komponist ist. Ne? Das liegt natürlich auch daran, ne? An der Zeit, in der Beethoven, in der Romantik quasi, ne? Wo man sich dann gelöst hat von diesen starren Formen, für die Mozart halt immer noch steht in der Klassik der Musik. Und genau deswegen stehen die halt auch so diametral nebeneinander. Und das ja. ist wunderbar, weil das die Impulsivität des Charakters nochmal unterstreicht. Der, ja. Ne, er braucht halt immer diesen Kick. Und das ist ja so ein typisches Ding von Drogenabhängigen oder von Suchtkranken. Es geht dir halt immer nur gut, solange dieser Kick da ist. Und sobald er wieder weg ist, bist du halt auf der Suche nach dem nächsten Kick und gehst dann halt eben so um mit deinen Untergebenen, wie er das macht.
Nämlich ja, ja.
Ziemlich ruppig.
Ja, die liegen ja auch nur in der Nähe rum, wenn er rumschießt und so, ne? Ja. Später musste ich ein bisschen, also ich meine, er hat ja dann den Vater von Mathilda ja noch wirklich hingerichtet, nachdem, weil er dann ja auch Blutflecken bei sich am Sakko hat und dann kriecht er blutend da durch den Gang und dann schießt er ihm trotzdem noch 10-mal in den Rücken und sagt, weil er meinen Sakko versaut hat, ne? Dann ist
das
von draußen.
Ja, das war übrigens bei den Dreharbeiten, der Schauspieler hat es erzählt, Michael Badaluccio, der meinte, die haben das halt, weil kurz zuvor eben die Tragik war mit Brandon Lees Ableben am Set von The Crow.
Ah, okay.
Hatten die damals schon sehr, sehr hohe Awareness, ne, was das angeht, und haben halt jede Waffe 3-4 Mal durchgetestet. Ne? Also zurecht, der Regisseur, ja. Dann nochmal der Schauspieler, ne, dass da wirklich auch entweder nur Platzpatronen drin sind oder dass die Läufe einfach leer sind, weil das ist ja Movie Magic, das kommt ja dann quasi erst nach im Soundschnitt dazu. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass er lag also auf dem Boden und Gary Oldman war also über ihn, stand über ihm quasi und hat also seine Waffe entleert. Und 4-mal war halt irgendwie nichts da und beim 5. Mal war halt plötzlich eine Platzpatrone im Lauf gewesen.
Okay.
Und da ist dieser Moment, wo der Körper nochmal so hoch jumpt.
Okay.
Und das hat Luc Besson tatsächlich absichtlich gemacht, um diesen Angstausdruck dann irgendwie körperlich spürbar zu machen. Aber es ist schon ziemlich fies.
Also ja, es total, zeigt so ein bisschen, total fies.
dass Luc Besson teilweise halt eben auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, um einen gewissen Effekt
im wahrsten Sinn des Wortes, ja, ja. Mathilda ist ja nicht dabei, die ist ja zwischendurch zum Einkaufen geschickt worden, aber es wird halt gezeigt, dass sie kein Verhältnis mit ihrer Familie hat. Das ist alles auch so ein bisschen so, bis auf den kleinen Bruder halt, aber mit ihrer Schwibschwester, Schwiegerin, ne, mit der Schwiegermutter da irgendwie auch nicht so kann, also sowieso nicht so gekappelt ist und so, aber es ist halt eine Hinrichtung dieser ganzen Familie, die da stattfindet. Und ich musste trotz alledem immer wieder lachen, als dann dieser eine Typ von draußen, der eine Gangster, dieser Breite mit dem, als der dann irgendwann reingeschossen hat, als alles schon vorbei war, wo die dann von drinnen nur zurückgerufen haben, du Idiot, wir sind's doch nur. Und dann sagt er auch noch die Namen von den beiden. Da dachte ich mir, das ist eine clevere Idee. Das ist eine clevere Idee, dann die Namen noch zu rufen. Aber dann ist mir aufgefallen, dann auch beim ersten Rewatch und jetzt wieder, klar, da dachten wir alle zu der Zeit, das sind irgendwelche Drogendealer schlicht und ergreifend. Der Twist, dieser Reveal, der dann kommt, dass das DEA-Agenten sind, dass das Polizisten im Prinzip sind, den wussten wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Der ergab sich dann daraus, als es dann hieß, was soll ich denen sagen, wenn die kommt? Und dann diese tolle Szene mit dem Vorhang, ne? Mit dem Vorhang, an diesem Perlenvorhang, der früher bei unseren Tanten hing. Weißt du? Wenn er dann an diesen Vorhang rangeht, also Gary Oldman, und sagt, sag einfach, wir haben unseren Job gemacht. Und das ist dieser Twist mit, das sind Agenten, das sind DEA-Agenten, sogar Rastamann. Weißt du?
Wahnsinn, ne?
Wie großartig, aber was ist das für ein geil, das, weißt du, das ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit, aber die gibt dem Film so viel Gravitas, weil plötzlich sind das nicht einfach nur irgendwelche Typen, die du abknallen kannst, das sind DEA-Agenten, ne? Die könnten genau, am Ende mit einer ganzen SWAT-Einheit bei dir
die stehen. Die stehen halt scheinbar auf der richtigen Seite des Gesetzes, sind aber halt offensichtlich, und das wird einem dann auch erst im Laufe, ne, wenn man das verdaut hat, richtig bewusst, der hat halt ein absolutes, der kann quasi über Leben und Tod beherrschen in seinem Job. Also der hat eine absolute Machtposition da offensichtlich bei der DEA. Er muss sich vor niemandem rechtfertigen und er kann halt, wie wir dann am Ende des Films auch sehen, mal eben schnell 200 Leute mit dem Finger schnipsen.
Für jeden Mann hier, jeden Mann.
Genau.
Ne? Jeden, den du kriegen kannst. Ja. Das ist Emmanuel Sort. Da wusste er schon. Ja, auch die Szene, dass Mathilda, die dann zurückkommt und dann noch die Selbstbeherrschung hat, an dieser Familie, an dieser Wohnung vorbeizugehen, bei Leon klopft und so und rein, bitte lass mich rein, wo dieses Bild im Großaufnahme, ne, durch dieses Guckloch und so, wo du sie da, das ist so krass, wie er sie reinlässt und so, hier, ich hab deine Milch und so, ne, und wenn die dann so die ersten Gespräche führen und er ja sofort sagt, dass er, da siehst du diese soziale Awkwardheit von ihm, dass er, was machst du eigentlich beruflich? Ja, jeder von uns hätte gesagt, ich berate im Tiefbau. Weißt du? Oder so, weißt du? Aber wie geil, er sagt, ich bin Cleaner. Und als sie dann zu ihm sagt, cool. Ne? Ja. Ich hätte gedacht, ich denke dann immer bei Cleaner an Mr. Wolf aus Pulp Fiction. Ne?
Ja, aber der Mann, war ja später erst. Ja.
Moment, wieso waren der später erst? Pulp Fiction 94? Auch so in dem Dreh. Ja, also so roundabout, 94. Na, aber Mr. Wolf hat uns beigebracht, dass es total okay ist, am Tag auf Partys rumzuhängen. Weil es offensichtlich ja vormittags ist, weil seine Frau aus der Nachtschicht nach Hause kommt. Genau. Das bedeutet, Mr. Wolf ist so einer, der lange auf Partys bleibt und dann mit der Fliege dann da sitzt und so halt. Ne? Und sagt so, das ist ein guter
Kaffee. Aber um nochmal zu der Szene zurückzukommen, also das Schauspiel von ihr ist halt fantastisch. Ne? Also sie hat mal in einer Doku, hat sie eine Anekdote erzählt, dass sie nicht auf Kommando weinen konnte, ne, weil der erste Schauspieljob, ne, da kann man sowas noch nicht, man hat das irgendwie nicht gelernt. Und dann meinten die einfach, ja, dann blasen wir dir ein bisschen Minzduft ins Gesicht. Mhm. Und das brennt ja dann ganz fürchterlich in den Augen, dann fangen die sofort an zu tränen. Und das war so, dieses eine Mal, und das ist genau die Sache, wo sie da vor der Tür steht und versucht also mit zitternder Stimme ihn bittet reinzulassen. Da war da genau dieser Shot, wo sie das gemacht haben. Und danach konnte sie quasi, weil die Erinnerung an diese Minz-Geschichte so schlimm war, konnte sie ab da wie auf Kommando weinen.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Aber das, überleg mal, wie das für mich wäre, als Zwölfjährige, einmal diese Performance, die sie hat, dass sie, aber diese Chemie, die beiden auch miteinander haben, die ist ja wirklich sehr, sehr stark. Also, du nimmst den ja, die haben ja dann irgendwann, gerade im Endteil, beim Finale, hast du ja sehr stark diese Vater-Tochter-Beziehung, die beiden im Prinzip haben. haben. Aber ich habe jedes Mal, bei mir zieht sich immer alles zusammen, wenn diese Szene, wenn sie die erste Nacht bei Leon verbringt, wo er sitzt ja dann immer im Stuhl und er sich dann die Sonnenbrille, das ist wieder sein Entmenschlichen halt, ne, die Sonnenbrille aufzieht, mit der die Knarre nimmt, zu ihr ins Bett geht und ihr die Knarre an den Kopf hält und man denkt, und er macht's ja nicht und so, ne, aber er hält es für den Moment für eine Option, um sich dieses Problems zu entledigen halt, ne, weil er nicht weiß, was er sonst machen soll. Aber überleg mal, wie krass das auch ist, weil das, jetzt mal ehrlich, auch als Schauspieler, ich weiß, es gespielt, aber du hältst da so einem Kind eine Knarre an den Kopf. Alter, das muss heftig, doch furchtbar gewesen sein, auch so zu drehen. Auch wenn, klar, das sind dann 20 Leute um dich rum und so und Luc Besson feuert dich an und so, weißt du, das muss wahrscheinlich, aber weiß ich nicht, ich finde was, jedes Mal denke ich so, bitte, ich weiß ja, wie es ausgeht, aber es trifft mich jedes Mal, diese Szene. Ja. Und auch mit der Sonnenbrille halt, ne? Er entmenschlicht sich so ein bisschen da.
Richtig, aber ich glaube, das ist auch Teil vom Schauspiel, ne, dass er in der Situation dann, also meint er verschwindet dann auch in den Charakter. Also er ist auch so ein bisschen methodmäßig drauf, Jean Reno. Und ich glaube, der wird dann genau diese Charakterisierung auch nachvollziehen, dass er sie jetzt erstmal als Problem oder als Eindringling in seinen perfekt gestalteten Alltag irgendwie auch empfindet. Und sie wirbelt das Ganze ja dann auch ziemlich durcheinander, aber du hast schon recht, die beiden müssen erst sich auch gegenüber irgendwie kennenlernen. Und sie kriegt ja sehr schnell mit, dass er quasi Analphabet ist. Und das wird ja dann sozusagen der Deal zwischen den beiden, ne? Dass sie ihm das Lesen beibringt. Und in dieser Interaktion, die beiden dann haben und er ihr dann halt im Umkehrschluss, ne, nach dieser Sequenz, die ich total krass fand, wo sie russisch Roulette spielt mit einer Knarre, ne? Und wo er dann den Schuss wegzieht, ihren Arm, und der Schuss landet dann an der Zimmerpflanze oder so. Das fand ich auch ziemlich krass.
Symbolisch, ne? Weil hätte sie machen lassen, dann wäre sein Problem ja auch erledigt gewesen. Ne?
Richtig, aber da merkt man schon, dass da die Risse dann passieren und dass die beiden sich näher kommen.
Er merkt auch, dass sie so ein bisschen aus dem ähnlichen Holz ist, ne? Als sie lässt ja nicht los mit der, dass sie ausgebildet werden will, und er sagt, du bist nicht aus dem Holz dafür gemacht, und sie die Pistole nimmt und einfach ohne zu gucken aus dem Haus rausschießt. Also sie hätte sonst wen treffen können, weißt du? 8 Babyelefanten auf dem Weg zur Mitternachtsmesse oder so hätte sie treffen können.
Rosane
Babyelefanten, ne? Hätte sie treffen können. Und dieser Moment, wenn er sich den anguckt und dann laufen die beiden, das ist ja auch so ein ikonischer Moment über die Street, ne? Das ist ja so ein Trailerbild halt, ne, wo die beiden dann so Pflanze unterm Arm, klar, die müssen aus dem Haus raus, weil wir wissen, dass die richtigen Polizisten dann einfach nach spätestens 24 Stunden von den Einschusslöchern so eine Schnur gezogen hätten bis zu ihrem, weißt du, kennst du das bei Tatorten? Genau. Ja, klar. Und die Schnur kam direkt hier, also wenn die Polizei mal bei dir vor der Tür steht und fragt, können wir mal bitte diese Schnur bei ihnen in der Wohnung festmachen?
Vor allen Dingen, nachdem irgendwie vorher, 2 Tage vorher in der Nachbarwohnung 35.000 Kugeln entleert wurden.
Ja, die müssen dann ja umziehen, ziehen dann in dieses Hotel und so, wo dann schon das auch so ein bisschen einzerrt mit Vater-Tochter-Beziehung, und sie dann halt sagt, oh Papa, darf ich die Anmeldung ausführen, das mache ich doch so, ich check doch so gerne in Hotels ein und so. Naja, gefragt, natürlich, dass er nicht lesen und nicht schreiben kann, macht vielleicht aber auch diesen Job des, er spielt ja einen Italiener in Amerika, der für die italienische Mafia, für Tony, der ihn aber bescheißt und irgendwie das auch ausnutzt halt. Ich meine, man merkt das ja vom ersten Moment an, dass er dieses Geld für ihn verwaltet und du kommst immer mal vorbei, oder was er später zu Matilda sagt mit, du kommst einmal im Monat vorbei und holst dir $100. Das ist ja ein Witz, ne, und so. Und er auch nicht sagt, wie viel es genau ist und so. Und er immer diesen geilen Spruch sagt, naja, weißt du, die Banken werden überfallen, aber der alte Toni, das traut sich keiner. Also sag mir, Junge, die haben dich zusammengeschlagen und du hast die Adresse von Leon verraten, ne? Alter, was heißt denn hier, Toni bricht nicht zusammen, und welche Banken werden überfallen und wo wird da der Schaden nicht ersetzt? Da hätte ich mich schon wieder in Wut geredet, weißt du? Also, das ist natürlich alles so ein Geschwätz von so einem Typen. Toni ist total großartig. Weißt du, sitzt da in diesem Laden, sagt, ich bewege mich hier nicht. Ist so das Mafia-Klischee-Typ irgendwie so ein bisschen, genau, ne? Ja, ja. Aber es ist halt diese Beziehung der beiden, die sich dann, wo er anfängt, ihr das dann so beizubringen und mit auf dem Dach und mit erstmal machen wir mit Farbe und dann gibt es dann diesen Politiker, der durch den Park joggt in so einer geilen 90er Jahre Vintage-Farbenjacke mit rosa und so halt, ne? Und dann wird erstmal, dann erfahren wir ja so viel, was man lernen kann, wenn man selber mal Profikiller werden möchte, ne? Dass man erst, ne, das Visier erst hochklappt, wenn man sicher ist, weil blinkt und Licht und man wird verraten und man zieht sich so an, dass man aussieht wie der Boden, ne? Auf vielen Partys, auf denen ich war, habe ich ausgesehen wie der Boden, glaub mir, ne? Vorher und nach der Party. Das sind ja unschlagbare Tipps, aber ich finde, auch wenn er mir mit dem Wind und gehe seine Bewegungen mit und so, das ist ja, er bringt es ja so langsam da rein, auch in dieses Waffenreinigen, Zusammensetzen, pipapo, dann kriegt sie ihr eigenes kleines Set und so. Ne, und dann gehen ja auch diese Szenen los, wo die ersten, als sie dann so, als er sie dann zu Toni mitnimmt und sagt, das ist meine Auszubildende, sagt ja im Prinzip, das ist meine. Ja, das ist so viel Arbeit. Er sagt, das ist so geil, es ist so viel Arbeit. Ich brauchte jemanden. Alter, wie alt ist denn die? 12? Dann sagt er, nee, die ist 18. Und wenn jemand nicht aussah wie 18, war das Natalie Portman zu der Zeit.
Mhm. Ja. Ja. Übrigens, das Handling von den Waffen, weil wir da jetzt schon häufig drüber gesprochen haben, in allen möglichen Szenen, was sie da macht. Auch das wurde halt von ihren Eltern verlangt, ne, dass sie durch einen speziellen Waffenspezialisten das Zusammensetzen und Auseinandernehmen von einer Waffe lernt, plus dem Unterscheiden von echter Munition und Platzpatronen mit einem Blick. Das heißt, sie konnte quasi mit 12 Jahren schon sich ziemlich gut verteidigen.
Diese Portmans, Alter. Diese Portmans. Ja, und dann übrigens, später ist sie...
Ne? Übrigens, wir haben eine Szene, wo nachdem ihre Familie ermordet ist, tritt Gary Oldman doch wieder auf den Flur raus. Und kommt an einer alten Dame von der Wohnung gegenüber vorbei, die so rausschlurft und so fragt, was ist denn hier passiert? Das ist die Frau heißt Jessie Kiosian und das war die Biolehrerin von Woody Allen. Nur so als
meine Anekdote. Das war, deshalb hat sie die Rolle gekriegt.
Ja, wahrscheinlich.
Dass die Biolehrerin von Woody Allen war.
Ja, ich meine, Luc Besson hat den ganzen Film, also die Treppenhaussequenzen sind ja in einem Chelsea-Hotel gedreht worden. Das ist ja auch ein wahnsinnig geschichtsträchtiges Gebäude, wo sehr, sehr viele Größen des 20. Jahrhunderts, unter anderem halt Mark Twain oder Andy Warhol, viele, viele Monate auch gelebt haben zu ihren Lebzeiten. Und witzigerweise unter anderem auch Sid Vicious, den Gary Oldman in seiner Filmrolle gespielt hat.
In Sid and Nancy war das, ne?
Genau.
Da fällt mir übrigens sowieso was ein. Das ist auch eine Szene, die sehr wichtig, glaube ich, ist. Bevor Leon quasi mit Mathilda quasi in Obhut bekommt, sehen wir ja auch, was er in seiner Freizeit macht. Und dann sitzt er in diesem Kino fast alleine, ne? Wie der eine oder andere Flash-Kino-Zuschauer heutzutage, weißt du? So alleine. Und entschuldige bitte, aber ich muss es mir. Ja. Einen kleinen Seitenhieb musste ich mir. So wie wenn man gerade so in so Flash drin ist und guckt zurück und sieht noch einen zweiten, der man drin sitzt. Und, aber dieser Moment, wenn er da sitzt und auf die Kinoleinwand guckt und dann diesen Film, wie heißt der, Heiter noch irgendwas, ne?
Du sollst mein Glücksstern sein. Das ist mein Glücksstern.
Singing in the Rain, ja. Und das ist so fantastisch, oder? Das ist so, auch wie er da sitzt, wie so ein Honigkuchen.
Der Blick von ihm.
Ja, strahlt. Ja. Das ist ein wahnsinniges Bild. Weißt du, diese Szene ist für mich so das Sinnbild von Magie-Kino.
Genau.
Wie er da sitzt.
Wird auch immer, wenn du so Montagen hast, bei allen möglichen Awards-Shows oder sowas, wo es um die Magie des Kino geht, da wird immer diese Einstellung auch sehr, sehr gerne zitiert. Wenn Aber es darum zurecht. Geht, genau, was kann Film für einen bedeuten? Es zieht ihn in eine andere Welt und es macht ihn glücklich. Es ist einer dieser Momente, wo er vielleicht auch wieder wie ein kleiner Junge wirkt und nicht wie der End-20er oder so, der da sein soll.
Ja. Wo man merkt, dass er noch ein bisschen jünger gewesen ist, was mich total gekillt hat, war in der ersten Wohnung, wo er war, diese 95 Millionen Treppen, die er da hochgehen musste. Alter, ich habe mir aufgeschrieben, das Horror-Treppenhaus, Alter. Ey, ohne Scheiß, ey, da wäre es bei mir vorbei gewesen. Da hätte ich auf dem Fahrstuhl bestanden, wie später im Polizeirevier. Weißt du, wäre ich da ist er mit dem Fahrstuhl hoch, aber ey, also dieses Treppenhaus, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja. Aber nochmal zu dieser Ausbildung, die er ihr angedeihen lässt. Ich finde auch so stark diese Kontrastbilder, die wir da haben, wenn er ihr auch mal die Waffe wegnimmt oder sie die Waffe weglegt und dann stattdessen das Kuscheltier wieder in der Hand hat. Oder mit dem Kuscheltier einschläft und so halt, ne? Das ist halt so ein kontrastreiches Bild und so halt, ne? Und diese Ausbildung, die er dann auch macht mit hier Sicherungsschuss und wo die dann anfangen, bei den Türen zu klopfen und sie ist ja dann richtig beteiligt, sie soll dann halt so, hallo, hier, ich stehe hier im Flur und hier ist dunkel, ne, und dann haben wir festgestellt, Sicherheitsketten, ein Relikt in den USA sehr weit verbreitet, offensichtlich, ich hatte auch mal eine Wohnung, wo es auch eine gab, ne, aber das war so ein dünnes, lächerliches Teil, das war ungefähr so die Stabilität von den Dingern, die wir in den 90er Jahren, wo wir unsere Portemonnaies in den 90er Jahren dran festgemacht haben. Genau. Wer sich noch erinnert, weißt du, das war ja mal so ein Trend. Ne? Oder wenn du ganz cool warst, hast du so eine richtige Panzerkette dran an der Hose gehabt und so halt. Ne? Und die haben ja dann irgendwie alle Sicherheitsketten und das führt ja zu diesem endlos langen Montagen, ne? Wo die dann immer klopfen und er macht dann immer schneidet durch und die erledigen da so Jobs im Director's Cut, auch bei dem einen Schauspieler aus Nikita. Ne, der ist aber, glaube ich, nur in der Director's Cut oder in der, ich weiß, was du sagen willst, der langen Fassung
des Films. Der internationalen Langfassung.
Der internationalen Langfassung.
Man sagt das genau, dreimal hintereinander. Das ist so ein ganzer Block, der da stattfindet. Das ist ungefähr so nach 70 Minuten, glaube ich. Ne, so 13 Minuten geht das. Und da ist das, was wir vorhin erwähnt haben, ne, also die russische Roulette-Szene und dann schließt sich daran die Szene bei Tony an, die du auch erwähnt hast, wo er sie dann als Azubine aus quasi vorstellt. Und so dann geil. Haben wir diese ganze Montage, die wieder sehr schön gemacht ist mit der Musik. Wir sollten, glaube ich, auch die Musik mal erwähnen von Eric Serra, auch einem Weggefährten von Luc Besson seit Subway, glaube ich, also seit einem seiner ersten Filme. Und er macht aber hier in diesem Film wirklich, er zieht alle Register, also da ist wirklich alles dabei. Toll. Von Synthi-Sounds, die damals sehr en vogue waren, bis hin zu Ennio Morricone Streichermelodien am Ende des Films, wo es dann halt sehr opernhaft wird und dann die Oboe noch dazu kommt, bis hin zu, was ist mir noch aufgefallen, irgendwie so, es sind teilweise wirklich, also spanisch inspirierte Klänge dabei, so ein bisschen, also ganz, ganz fantastisch und halt immer an die jeweilige Szene angepasst, ohne dass es aufgesetzt wirkt.
Ist toll. Also, ja, es ist wirklich toll.
Ganz super.
Ich fand auch diese Szene bei dem einen Typen drin, wo sie dann diesen Testlauf machen mit den Sicherungsschüssen. Ist auch total super. Überhaupt diese ganze Szene ist so geil, wenn Leon dann sagt, hier, auf die eine Waffe beißt du erstmal, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, wie clever eigentlich, ne? Ihn auf die Waffe beißen zu lassen, damit quasi durch die Wohnung zu führen und mit der anderen Waffe die zu checken, ob alles okay ist halt, ne? Und wo der Typ sich dann, das hat ja so ein bisschen Comic-Momente halt, ne? Oder Comedy-Momente, wo der Typ sich dann ans Fenster aufstellen muss und sagt, ja, hier können wir nochmal darüber reden und so. Ruhe, also hier, hör zu. Ne, jetzt bist du dran, ne? Und du weißt, hier, erster Schuss in den Bauch, zweiter hier. Ja, und das war doch fast daneben, ne? Gesagt, wo es nur so Farbschüsse sind halt, ne?
Ja,
er sagt, nee, er gesagt, du musst, hör zu nochmal, ganz kurz, ne? Du musst der erste Schuss und der erste Schuss soll das Opfer bewegungsunfähig machen. Der zweite dann töten. Das heißt, Brust, Lunge, Herzen, hier ist der Sicherheitsschuss. Bauch ist erstmal der, um ihn außer Gefecht zu setzen, ja? Ja, entschuldigen Sie bitte und so, ne? Und wie er dann so im Nebenbei ihn dann noch erschießt beim Umdrehen quasi, das macht, weil
sie schon draußen ist.
Sie ist noch nicht draußen. Nein, sie ist noch nicht draußen. Sie hat sich nur umgedreht. Okay. Ja, ja. Sie hat sich umgedreht und steht vor diesen Drogen. Steht vor den Drogen und dann hat er ihn einfach nur mit so einer kompletten Nebensächlichkeit dann diese beiden Schüsse gemacht, die auch übrigens, ich habe drauf geachtet, genau da einschlagen, wo er sagt, Bauch- und Brustbereich. Ja. Also exakt so.
Und er ist ja der Profi.
Ist ja der Profi. Und wenn sie dann anfängt, dass die Drogen zu verbrennen, sagt er, was machst du da? Und dann sagst du, was sind denn die Regeln? Keine Frauen, keine Kinder. Was glaubst du, was die Drogen hier töten? Affen und Esel? Ist auch so geil. Und dieser Moment, wenn sie dann die Drogen abfackelt und er einfach sich das Brennen der Drogen in seiner Brille spiegelt. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo er merkt, okay, die ist wirklich dafür. Oder? Uiuiui, die ist aber voll gefährlich. Da muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja, das geht auch wieder so ein bisschen in die Kiste. Ja, das war auch eine der Auflagen, glaube ich, die ihre Eltern hatten. Also, dass man tatsächlich nie sieht, zum einen, wie, wenn sie eine Zigarette in der Hand hält,
sie
dran zieht. Ja. Man sieht halt nie, wie sie wirklich inhaliert. Mhm. Und das andere war, dass sie halt tatsächlich keine Waffe abfeuert. Also, es wird halt immer so drumherum quasi geschnitten.
Aber das machen sie gut.
Ja, auf jeden Fall. Also.
er gibt ihr ja auch diese väterliche Botschaft mit, sie soll aufhören zu rauchen und nicht so viel und nicht so fremd.
Genau.
Das ist so geil, wenn du so die moralische Instanz bist, wenn du ein Serienkiller, also wenn du theoretisch als ein Auftragsmörder bist, aber es ist das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Höflichkeit.
Das Interessante ist halt, dass er nimmt das an, ne? Also er nimmt diese Herausforderung und diese Aufgabe und des Beschützens nimmt er an, weil es natürlich irgendwo auch nah ist, zumindest an dem, was er bisher gemacht hat.
An der Pflanze.
Genau. Er merkt halt plötzlich, sie hat auch gewisse Charaktereigenschaften, die er, wenn er sie richtig wässert, dann auch zu Ergebnissen führen. Und
das ist schön ist
eigentlich ein schönes Aufeinanderzugehen, was die beiden da im mittleren Teil des Films zeigen.
Absolut. Den finde ich auch mit am stärksten. Auch wenn sie dann anfängt, auch die Mütze zu tragen und so. Oder diese geile Mütze, wo dann aber Löcher drin sind, wo ich mir sage, Kind, das sind so wie Handschuhe. Wenn man so anfängt, Handschuhe zu tragen, wo keine Finger vorne dran sind, weißt du? Wo man sagt, aber Kind, da an den Fingern ist es doch am kältesten und so. Und ich habe dann auch immer da gestanden und gesagt, nee, ich komme damit klar. Aber was ich auch total liebe, ist, wie er in so einer Beiläufigkeit, in selbst in schwierigen Situationen, ihr Lektionen erteilt. Weißt du, wo die das mit dem Ringtrick haben? Wo irgendwann hat sich ja wahrscheinlich rumgesprochen, dass da die Leute umgebracht werden, dass da erst so ein Kind vor der Tür steht und sagt, hier, es ist dunkel im Flur. Und dann bringt er dann in Reihe 20 Leute um. Und Kaugummi klebt und irgendwann, ne, das sicher, und irgendwann hat sich das halt rumgesprochen. Und dann landen sie ja bei dem einen Typen, der dann sagt, Moment, und dann halt rausschießt und so aus der, wo die ganze Tür durchgeschossen wird und so, wo er das mit der Handgranate macht und so halt, ne, diesen Ringtrick und so halt, ne, also er zieht halt die Handgranate und da muss ich auch, da habe ich so über ihn gelacht, wo er zu ihr sagt, ja hier, also wenn das so anfängt, dann musst du schnell machen, weil sonst musst du dir den ganzen Mist von dem Typen den ganzen Tag anhören. Das alleine ist Gold an Zitaten, ja. Und er dann die Handgranate reinwirft.
Genau, ja. Und es ist natürlich auch wichtig, weil das eine Art Foreshadowing ist, denn die Handgranate wird dann am Ende des Films nochmal aufgegriffen. Von daher, ich habe das auch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, naja, das ist jetzt echt schon ein bisschen weit drüber, wie sie das dann da auf die Spitze treiben. Und das ist sehr in Richtung Comic getrimmt. Aber tatsächlich macht es dann halt einfach Sinn, weil wir diese Geschichte mit der Handgranate beziehungsweise diesem Sicherheitspinöppel, der rausgezogen wird, das erleben wir am Ende des Films dann auch nochmal.
Es ist toll. Es ist wirklich toll. Also ich finde das großartig. Auch wenn sie dann so irgendwann nochmal auf Gary Oldman trifft und den quasi verfolgt und dann versucht, das ist auch so geil, bei dem Polizeirevier auf der Toilette zu konfrontieren. Das ist, dachte ich mir auch so, also dass sie da reingegangen ist, ne, als sie gemerkt hat, dass das Polizisten sind und so, ne. Aber da ist sie halt auch, sie denkt, sie wäre schon so weit halt, ne. Und wo sie ihn dann auf der Toilette bedroht und so. Und Gary Oldman hat ja keine Ruhe zu pinkeln in diesem Film. Ne? Er kommt ja sofort der Rastamann rein und sagt, wir haben übrigens eine ganz schlechte Nachricht von unseren chinesischen Freunden. Ne? Und dann sehen wir ja noch diesen zweiten Einsatz, den er da hat, wo er bei dem chinesischen Teil der Mafia die Leute umgebracht hat. Auch hier mit seinen, und da erfährt Leon ja, dass das Cops sind. Weil der eine Typ die da die Familie getötet haben, da ja auch zu ihm sagt, du weißt schon, dass wir Polizisten sind und so halt, ne? Auch da, das sind alles so Sachen, wo ich früher gedacht habe, da sind so kleine Filmfehler drin. Wie kommt er auf das? Wie kommen die auf das? Aber nein, das wird schon gesagt. Ich habe ganz lange gedacht, wie kommen die auf Toni? Wie kommt er darauf, zu Toni zu gehen und zu fragen, wer ist das? Was ist das für ein Typ? Dabei wird es total offensichtlich ganz einfach erklärt. Halt. Es wird erklärt, indem er sagte, hier, die sind hier in deinem Gebiet umgebracht worden. Ne, du bist hier so eine der Kontrollinstanzen. Ne, und du besorgst auch diese Auftragskiller. Wer ist der Typ? Ne, hier passiert doch nichts, ohne dass du das nicht weißt.
Richtig,
genau. Genau. Und er sagt, das ist genau hier in deinem Gebiet. Hier sind die Sachen passiert. Und du weißt das. Ne? Ja. Und das passt Wahnsinn, einfach so gut.
Wie gesagt, genau, und es passt. Es ist halt ähnlich, wie wir das bei Stirb langsam oder so auch haben. Es ist ein perfektes Drehbuch, was halt, und wenn man sich das überlegt, der hat das in 30 Tagen geschrieben. Eigentlich nur um die Zeit zu überbrücken, weil die Finanzierung für das fünfte Element noch nicht stand.
So absurd, ne?
Genau, und also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, was er da geleistet hat. Also für mich immer noch sein stärkster Film.
Was machst du in Zeiten, wenn du auf Finanzierung wartest? Was verbringst du in dieser Zeit?
Für meine Großprojekte,
Für deine Großprojekte, ne? Wenn die nächste Staffel von Antenne Alderaan wieder, ne, die großen Projekte kommen. Was verbringst du in der Zeit, wo du auf die Budgets wartest?
Ich scroll mich durch Instagram und werd wahnsinnig.
Ich mach nur noch auf TikTok und mache immer die auf TikTok und mach die ganze Zeit immer nur Herz, Herz, Blume, mhm. Elefant, Herz, Blume. Das ist so. Nee, aber das ist so großartig. Aber zu dieser Szene auch im Polizeirevier, wo sie dann unter der Obhut von Rasta, von dem Rasta-Typen ist. Ich finde einfach, es ist nur der Neid, weil ich auf diese Haare so neidisch bin. Mhm. Und er ja und Leon das ja erfährt, dass sie da ist und er dann mit dem Taxi dahin fährt. Er ist also auch nicht Leon der Autofahrer. Er ist ja auch der Taxifahrer. Und diese Bildsprache, weil sie hätten ja auch so eine Terminator-Szene inszenieren können. Er geht ins Polizeirevier und mäht die alle nieder. Nein, er geht ja nur zu dem Büro, wo die beiden sie verhören, schießt die beiden nieder. Aber dieser Einmarsch von ihm ist einfach nur die Darstellung des Fahrstuhls, in dem er sitzt, in dem er fährt, in dem er das hochfährt und das ist rot. Und du siehst dann diese rote Kapsel auf diesem Bildschirm nach oben. Er ist wütend, ne? Und das ist so billig im Prinzip, ja, aber ja. So effektiv, oder? Weil du merkst, da kommt was, da kommt.
Ja, das ist, genau, das ist der Pavlovsche Hund sozusagen. Also man
der auch, der saß da mit drin.
Genau, der hat gesabbert. Genau, also man zeigt sozusagen das Gesicht eines Schauspielers und im Gegenschuss schneidet man dann in der Montage ein Element, was dann das Innere sozusagen ausdrückt. Und hier ganz wunderbar gemacht, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil diese Szene mit zwischen Gary Oldman und Natalie Portman auf der Toilette, wo sie ihn quasi erschießen will und er dann fast auch kurz davor ist, da hat er einen wahnsinnigen langen Dialog mit ihr. Mhm. Und findet dann also heraus, weil sie sagt das dann auch direkt heraus, ich will dich töten, weil du meinen Bruder erschossen hast. Mhm. Und da gibt's diesen kurzen Moment, wo der Vorhang ein bisschen aufgeht, finde ich, vom Charakter von Gary Oldman, also von Stansfield, wo man dann als Zuschauer plötzlich so etwas wie eine echte Emotion sieht, unter all dieser Sadismus, der Grausamkeit und diesen Dingen, weil er entschuldigt sich dann bei ihr. Dafür, dass er das getan hat. Er macht's dann direkt wieder kaputt, weil er sagt, naja, am liebsten nimmt er ja den immer noch das Leben, den Menschen weg, die das Leben geliebt haben oder irgendwie sowas. Das erfüllt ihn immer mit der größten Freude und dann, dann kommt halt der Rastermann hinten rein. Aber das ist eine wahnsinnig tolle Szene und Natalie Portman hat darüber auch erzählt, dass sie meinte, sie musste da eigentlich gar nicht schauspielen. Sie hat quasi nur Gary Oldman ins Gesicht geguckt und hat darauf reagiert, was er gemacht hat. Das war von ganz alleine. Der war so farbenprächtig in seiner Darstellung, dass es ganz natürlich funktionierte, auf ihn zu reagieren. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, weil man sagt ja immer, große Schauspieler sollten niemals mit Kindern in einer Szene sein, weil die immer verlieren. Aber hier
die Kinder
ist das wirklich.
Oder was? Oder die?
Genau. Nee, weil die großen Schauspieler dann immer verlieren. Weil die Kinder ne, die, dadurch, dass sie nicht künsteln, sondern ganz natürlich spielen, so wie sie das macht, da kommst du der Realität sozusagen nicht näher, wenn du das als Schauspieler gelernt hast. Mhm. Und hier ist es aber so, dass die wirklich auf einer Augenhöhe agieren. Ich finde das immer noch unglaublich, dass jemand, der halt ein Kinderschauspieler ist, ähnlich so wie Haley Joel Osment vielleicht noch in Sixth Sense oder so, dass man da wirklich so ein hohes Level auch an dramatischem Schauspiel erreicht.
Oder Jack Lloyd.
Ja,
genau. Entschuldige, nicht auf. Nee, aber das passt aber auch. Also Gary Oldman ist halt auch eine Klasse für sich, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also, ja. Aber es passt auch so ein bisschen, dass er diesen Moment bereut mit dem Bruder, mit dem kleinen Kind, weil vorher, als das passiert, sagt er ja auch, der und der hat den erschossen und der Idiot hat den kleinen Jungen erschossen. Also auch schon so eine Wertung da rein, dass er das in dem Moment auch nicht gut fand halt, ne? Andererseits, wenn du sagst, Mensch, wir gehen da hin und wir bringen die ganze Familie um und wir wissen aus wie viele Leuten, die da bestehen und wir sind morgens bei denen zu Hause, da ist wahrscheinlich, was hat er gedacht, was passiert? Ne? Und er ist ja der Typ, der reingeht. Also genau. Seien wir mal ehrlich, also der ist schon ein Hundling, ne? Also würde man schon, ne?
Der ist nicht mehr Teil der Realität. Also der hat echt zu viele von seinen Drogen genommen und ist halt aufgrund seiner Machtposition auch echt für sich selbst gesehen, glaube ich, aus seiner Perspektive beurteilt, einfach der Herr über Leben und Tod und er weidet sich an der Angst in den Augen seiner Opfer. Und
total, total. Ja, also. Nee, ich finde, dann ist ja im Prinzip fast die letzte Szene noch zwischen Mathilda und Leon, ist ja auch dann, was über was wir schon geredet haben, was sie dann zu ihm sagt und sie dann aber auch sagt, sie kann einfach nicht mehr sehen, dass er auf diesem Stuhl schläft und so halt, ne, sondern dass er sich auch ins Bett legen soll und so halt, ne, und dass sie dann so nebeneinander liegen im selben Bett halt, ne, da, und Er sagt ja dann am Morgen, er schläft immer mit offenen Augen und so, oder mit einem offenen Auge, sagt, ja, du schnarchst hier wie der größte Bär, den wir hier haben und so, und schläfst hier mit einem offenen Auge und so. Das ist ja noch so ein bisschen witzig dann halt. Aber das ist im Prinzip auch die Verabschiedung der beiden, könnte man schon fast sagen, diese Szene. Dann geht's ja wieder Milch holen, und das Milch holen ist ja auch so ein bisschen so eine Metapher, ne? Also es wird immer viel Milch getrunken, ist aber auch gut für die Zähne und gut so für die Knochen. Und so, das ist ja auch gesund, das ist so der Gesundheitsfilm und so halt, ne? Und da wird sie ja beim Zurückbringen von den Polizisten halt quasi, ne, gefangen genommen und dann, ne, sie hat ja dieses Klopfzeichen mit ihm irgendwie, ich glaube, zweimal lang, einmal kurz, ne? Mhm, genau. Und dann sagt sie denen ja das falsche Klopfzeichen irgendwie, ne? Und das ist auch geil. Dreimal klopfen, dann noch zweimal klopfen und noch ein drittes Mal mit Abstand. Da habe ich gesagt, allein die Beschreibung wäre mir schon zu lange.
Die war schon suspekt, ja, genau.
Die war schon total suspekt. Nee, das wäre so geil. Und jetzt bam, 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 oh, ey, oh. Ne? Das wäre super, wenn du so ein, oder ein Limmering aufsagen musst und so.
Ja, ist halt
und
auch dadurch, immer fantastisch, wie er, wenn er durch dieses Guckloch schaut, immer die Waffe direkt auf Augenhöhe auch hat.
Super, oder? Ja, das ist total krass, ne? Ja, und dann werden halt die ersten Leute da getötet, die versuchen da reinzugehen, und das ist auch dieser Moment, wo er dann offensichtlich unter der Decke hängt und man oben nur die Hand sieht, wie er die Tür wieder nonchalant zukippt und so, und dann die Polizisten unten bei Stansfield anrufen und an sich per Funke melden und sagen, ja, wir haben hier ein paar Probleme, wir haben hier ein paar Opfer, ich hab's euch doch gesagt. Und wo er dann halt immer mehr und mehr Leute ranholt, dann kommen ja diese ganzen SWAT-Teams, dann haben sie irgendwann diese Panzergeschichten und so. Dann kann Leon ja noch dafür sorgen, dass Mathilda zu ihm reinkommt, ne, weil er den einen als Geisel quasi genommen hat, die Waffe an den Kopf gedrückt hat, aber der dann von seinen Kollegen dann auch einfach kaltblütig erschossen wird. Und die behaupten ja, der ist schon tot, aber dabei stand er da nur und so und haben ja, dann aber schon Schuss, das Feuer eröffnet.
Im Nebel, weil halt das so staubig oder neblig war.
Ja, total mies Hundlinge und so. Und dann versucht er ja noch diesen Durchbruch da zu machen, ne? Und dann will er ihr ja den Fluchtweg durch diesen Schacht nach unten geben und so, ne? Kann aber selber nicht mit, weil da passt nur noch sie im Prinzip rein. Also nur sie gerade mal so, er nicht. Und er sagt ja dann zu ihr, du musst dir keine Sorgen machen, wirst nie wieder allein sein, nimm die Pflanze mit, Kind, ne? Und ich muss mal unbedingt rechnen, was dieser Toni eigentlich alles für Geld für mich hat. Im Nachhinein kommen mir die 5.000 pro Auftrag doch ein bisschen dünne vor und so halt, ne?
Und ja, vor allem 10 Jahre lang oder was weiß ich,
wie lange er gearbeitet hat. Ja, der muss ja Millionär eigentlich sein. Ja. Also ich weiß ja nicht, was die Quote für einen Auftragskiller ist, aber ich glaube, mehr in New York, da ist ja auch nicht so ein Gedränge, oder? Ich weiß nicht, sind da so viele?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, wahrscheinlich nicht, aber naja, auf jeden Fall, sie will ja nicht, sie will, dass er mit, er kann aber da nicht mit, er sagt, hier zu zweit schaffen wir es nicht, aber ich alleine schaffe das schon, mach dir da keine Sorgen, High Five, du bist nie wieder alleine. Emotionaler Abschied tatsächlich. Wahnsinn, oder? Wo ich auch damals, als ich ihn das erste Mal sah, gedacht habe, die sehen sich nie wieder. Das war mir irgendwie so von meinem ganzen Gefühl, war mir klar, dass das so passiert. Ne? Ja. Aber ich fand's trotzdem, dann setzen die ja sogar, also was die da einsetzen dafür, dass die mit 100 Mann da vor der Tür stehen, als sie dann anfangen, Raketen einzusetzen, weißt du, also, war mal kurz davor
eine Nuklearbombe. Das soll eine Granate sein, weißt du, das soll so eine Granate sein, das aber ist noch keine Rakete.
Aber es sieht doch fast so aus wie eine Rakete, Alter.
Ja, es ist aber auch sehr schön inszeniert, ne? Also die haben halt wirklich... und das lobt auch der Kameramann immer wieder bei Luc Besson in diesen Actionsequenzen. Er hat einen sehr innovativen Ansatz, die visuell umzusetzen. Und so hat man für diese Szene, wo die Granate in die Wohnung reinfliegt und dann der Struktur des Gebäudes den letzten Rest gibt.
Absolut.
Haben sie die Rakete quasi an eine Schnur gesetzt und die Kamera, die ihr direkt folgt, die ist in einer kleinen Schiene, auf einem kleinen Gleis sozusagen im Boden eingelassen worden. Und da kann man dann also sehen, ne, wie, das ist nur eine Einstellung, die dauert vielleicht 2 Sekunden, wenn überhaupt.
Aber ist toll.
Aber es sieht toll aus und durch die Montage, diese sehr, sehr schnelle Schnittfrequenz, funktioniert das auch alles ganz wunderbar. Und ich finde es halt krass, wie dieses, ja, dieser scheinbar sichere Hafen, den Leon sich gebaut hat in dieser Wohnung, wie der halt so wirklich herzzerreißend dann komplett dem Erdboden gleich gemacht
wird. Da ist nichts mehr übrig, ne? Das wird wirklich
komplett zerstört. Genau, er wirft ja dann auch die Schränke durch die Türen und verbarrikadiert sich.
Und schreit noch, ne?
Genau, er hat diesen fürchterlichen, markerschütternden Schrei, wo man merkt, dass seine Seele fast zerbricht und so. Ja, das ist halt wirklich der Endpunkt der beiden. Und man merkt das, ich finde das so herzzerreißend, wo er da sich von ihr verabschiedet, ne, und ihr so fünfmal durchs Gesicht streicht. Ne,
du bist nie wieder alleine, du wirst nie wieder allein sein und so. Ne?
Und dann sich von ihr quasi dann auch verabschiedet, also Wahnsinn. Und dann versucht er ja noch, sich da aus der Situation
Der Plan ist gar nicht doof, den er macht. Er überwältigt ja einen, der Soldaten zieht sich quasi die Sachen an, tut so, als wenn er verletzt wäre, wird nach unten transportiert. Da wird ihm aber die Sauerstoffmaske kurz abgenommen und da sieht Stansfield ihn halt, ne, und aber greift nicht ein, weil, ne, sind so viele andere da, sondern, ne, sondern und macht es dann total hinterhältig. Und das ist eine so harte Szene, wenn er dann unten rausgeht und dann auf diesen Ausgang zugeht und er ja auch gesagt hat, kann ich mir die Maske wieder aufsetzen, ich kann damit besser atmen. Und man denkt so, ja, das passt alles. Und er geht auf die, und du siehst es aus seiner Sicht, wie er das Licht am Ende des Tunnels und so. Er ist fast aus diesem Gebäude raus und dann wird er hinterrücks von hinten niedergeschossen.
Hm. Ne? Auch da hast du wieder die Symbolik der Befreiung. Oder? Also er wird sozusagen, für ihn findet, also als, ne, als moralisch problematischen Berufsfeldinhaber gibt es keine Erlösung, sondern seine Erlösung, also das Hinausbrechen aus seinem alten Leben bedeutet für ihn halt eben tatsächlich den Tod. Aber das ist super inszeniert, ne? Ganz klar, ich finde diesen Moment auch, da muss ich jedes Mal lachen, wenn er sich wenn er sich durch dieses Treppenhaus quält, wo die ganzen SWAT-Leute stehen und die kommen fast gar nicht mehr aneinander vorbei.
Weil da so viele
stehen.
Das ja,
ist so.
Er hat halt, aber das soll ja auch dieses symbolisierende, bring mir jeden Mann. Bringt jeden her. Und du siehst ja auch, da kommt ja alles. Da kommt ja, weißt du, berittene Polizisten, die auf Hunden herreiten. Wenn die in Berlin wären, diverse Wölfe, Haie, Polizei, also alles, was
Sharknado,
was Rang und Sharknado, weißt du, das wäre so der habt ihr den Polizeibären hier? Hallo. Ne? Nein, also das und das ist wirklich dieses Gedränge, das soll halt ihm ja diese Möglichkeit geben, diese Deckung zu entkommen. Und der Plan ist ja auch gut.
Ja,
hätten die ihm nicht, hätte er nicht kurz diese Maske abgenommen und er wäre erkannt worden von Stansfield, dann wäre das, vielleicht hätte das funktioniert. Aber dieser Moment, wo er rausgeht auf dieses Licht und er hat nur noch diese paar Schritte und dann siehst du, wie die Kamera zu Boden fällt, weil er von hinten niedergeschossen wird. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten wie mit dem Fahrstuhl. Das könnte man anders inszenieren. Wenn das eine amerikanische Produktion wäre, hätte der sich da durchgemetzelt, dadurch 50 Einheiten oder kennst du den Film The Raid, weißt du, durchs ganze Hochhaus durchgeprügelt und das umgehen sie aus Kostengründen wahrscheinlich mit so einer Kleinigkeit und das finde ich so intensiv
und das ist, genau.
Ich bin emotional mit ihm zu Boden gegangen in dem Moment, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ernsthaft.
Und dann ist ja erstmal Schwarzbild, ne, und dann gibt es quasi nochmal so eine Aufblende, wo man ihn dann sieht und dann sieht man halt, wie Stansfield über ihm steht und dann sozusagen in Anführungszeichen in seiner nihilistischen Arroganz ihm dann sozusagen den letzten Rest geben will, so zu Diensten, Stansfield zu Diensten oder was immer er da sagt.
Ja, genau.
Dann kommt halt die Geste mit der Hand und zieht dann ganz langsam die Hand weg und dann ist halt da dieser Auslöser für die Granate und er sagt dann halt, schöne Grüße von Mathilda.
Ja,
und
es explodiert.
Wahnsinn, auch ohne CGI, die Explosion ist immer noch eine meiner Top 5 Explosionen,
die ich jemals im Film
gesehen habe. Man fühlt sie und die ist auch wahnsinnig toll von 6 Kameras an unterschiedlichen Positionen gefilmt. Er hat sogar eine Kamera, die parallel zur Explosion fährt, vom Gebäude weg, während sich die Feuerwalze ausbreitet.
Das ist toll, ne?
Also das ist
wirklich toll.
Der Knaller, ja.
Auch weil du so nah die Leute dran siehst und so, die dann noch so wegspringen. Ja. Das ist fantastisch. Aber ich muss einfach nochmal zu diesem Moment, so filmisch gesehen, wenn er zu Boden geht, wo ich eben so lapidar gesagt habe, da bin ich emotional mit zu Boden gegangen. Ist wirklich, meine ich ernst. Weißt du, weil man hätte ja auch das als gezeigte Gewalt machen können mit, dass er hinter ihm steht und ihm von hinten in den Nacken schießt und so. Das hätte man vielleicht mit der FSK oder mit irgendwelchen Sachen wieder Probleme gekriegt und so. So weiß jeder, was passiert. Aber es wird einfach so ganz einfach gezeigt und so effektiv mit dem Fall der Kamera. Weißt du, ich hab für mich auch den Kameramann gespürt, der die Kamera einfach wahrscheinlich ganz blöde auf den Boden gelegt hat und so, weißt du?
Nee, das hat er selber gemacht. Luc Besson hat teilweise auch selber die Kamera geführt. Also
ja, aber also er wird also mit der Kamera runtergegangen sein halt wahrscheinlich,
ja,
klar. Aber wie effektiv kann das sein?
Genau, und man hört den Schuss auch, glaube ich, gar nicht.
Ja. Nein, du hörst den Schuss nicht. Du weißt aber, dass der Schuss stattgefunden hat in dem Moment, wo es ruckt und er durch in die Knie geht und er fällt auch. Du siehst, die Kamera fällt, als er geht, du fühlst, er geht auf die Knie und dann zur Seite nach vorne, so wie du hinfallen würdest. Wenn du
so eine Drehung, es ist eine angedeutete Drehung.
Und ja. Also ganz ehrlich, das musst du auch erstmal inszenatorisch hinkriegen halt. Ne? Und dann, dass das diese wie nennt sich denn das, wenn dann das Licht so hell wird, also dass das Licht von außen, es gibt ja dann wie so eine Überblendung, es blendet so auf und eine dann sehen wir ihn dann ja liegen. Ja, so eine Weißblende. Ne? Und das, ich finde, das ist echt stark inszeniert. Also
absolut, ja. Also das ist, da hat man aus der Not eine Tugend gemacht und Besson weiß halt, und das hat er ja in dem Film auch häufig gemacht, wie man mit Sound und Zeitlupe perfekt eine Sequenz auf die Spitze treiben kann. Ne? Das haben wir mehrfach schon in vorherigen Szenen auch gesehen, aber hier wird es halt wirklich zu einem Meisterstück. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, weswegen bei vielen Leuten dieser Film, obwohl, wenn man die Action-Szenen nur mal so direkt aneinander schneiden würde,
nicht vieles,
das, ne? Macht das gar nicht so viel aus von der Laufzeit des Films. Aber die sind halt so intensiv und wie du schon sagst, so immersiv auch, dass man sich da selber immer wieder drin findet und da auch die Kinetik des Kinos sozusagen an der eigenen Seele spürt. Das ist wirklich ein kleines Meisterwerk, ja.
Weißt du, man sagt ja häufig so Show, don't tell und so, ne? Zeig's mir und erzähl's mir nicht. Aber ich finde, der Film kann das, der erzählt es. Und es ist besser, als hätte er es gezeigt an vielen Stellen. Und das musst du auch mal hinkriegen. Ich meine, ist das vielleicht wirklich aufgrund des mangelnden Budgets gewesen? Oder meinst du, das war wirklich seine Vision auch für den
Film? Das war seine Vision auf jeden Fall. Also, das ist alles Comicsprache. Also, viele von diesen Einstellungen sind 1:1 wie Comic-Panels, die du dir vorstellen könntest aus diversen Superhelden-Comics oder so, aber halt eben in bewegte Bilder umgesetzt. Und auch aus der heutigen Sicht ist dieser Film deswegen auch so gut gealtert, glaube ich. Ich meine, er hat ja jetzt schon 30 Jahre auf dem Buckel, 31 Jahre demnächst, also 29.
So krass, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, ne?
Ja.
Das heißt ja, die ist ja auch, das heißt ja, Natalie Portman ist auch schon über 30.
Könnte sein, ja.
Und jetzt dreht sie Tor. Ja? Denk mal drüber nach. Ja? Ja. Nein, aber es ist ja, was dann ja noch ist, ist die Szene, dass sie bei Toni ist, ne, der ja auch so deutlich lidiert ist. Also der hat zwar mal gequatscht, wo der Leon wohnt, aber er hat offensichtlich 2-3 Schläge dafür abgekriegt und so. Und sagt er hier zu, macht dann dieselbe Nummer wie, ne? Aber man sieht es ihm schon an, er sagt ja auch, hey, ich will das, sie bietet sich ja als Killer quasi für ihn. Sie sucht Arbeit und er sagt, hallo, ich brauche keine 12-jährige Killerin. Da hat er noch eine moralische Grenze, dass er sie dafür nicht einsetzt.
Ja, genau. Und wer weiß, wie das 7 Jahre später aussieht.
Genau, wer weiß, wie es 7 Jahre später aussieht. Und dann Mathilda, die Rückkehr. Mathilda und Toni, die Abrechnung. Und dann sitzen die da und dann rechnen sie diese ganzen Jahre nach und so, weißt du? Nein, und dieser Moment, wo er sich dann wegdreht und sagt, ich habe ihn ja auch gemocht, ne? Aber du siehst jetzt zu, du gehst zur Schule, du siehst zu, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, du 12-Jährige. Nein. Und du kommst, hier sind $100, komm nächsten Monat wieder, aber nicht eher. Dachte ich mir so, $100, ja, inflationsbereinigt, habe ich nochmal nachgerechnet. Meinst du,
dass da alles noch übrig ist von der Kohle, die
ja, aber er ist nicht, für ihn verdient? Er ist immer noch ein Schmierlappen. Er ist ein Schmierlappen, das muss man schon sagen. Er hat vielleicht ein bisschen das Herz durchaus ein bisschen am rechten Fleck, aber nicht durchgängig. Aber er ist jetzt auch das mit ihr, dass er das Geld verwaltet. Und ich meine, er hätte eine andere Lösung für finden müssen, als zu sagen, ja. Bis 12, geh zur Schule.
Das stimmt, hier. Ja. Ich finde es halt schön, wie der Film dann weitergeht, ne? Dass man dann einen etwas hoffnungsvolleren Ausblick für sie halt gewählt hat. Und das ist auch sehr ergreifend, wie sie dann da aus der diesem sehr schön anmutenden Gebäude, diesem Waisenhaus, dann da ins Freie tritt, um die Pflanze dann dort einzugraben und mit den Worten I think we'll be okay here.
Ja.
Dann wird der uns Film gut gehen. Endet. Genau, und dann gibt es diesen God-Shot, wo dann sozusagen die Kamera auf sie blickt und dann aufzieht und zurückfliegt mit einem Hubschrauber wahrscheinlich damals
weg. Nee, ich glaube, das war aus Sicht von Sting.
Genau.
Ich glaube, das war der Godshot von oben, ist die Sichtweise von Sting, der dann, was singt da? Was singt da? Heart Shape?
Shape of My Heart.
Shape of My Heart singt da. Und Danach habe ich mir sofort das Best-of von Sting auf Spotify habe ich angefangen zu, weil er ist schon ein starker Sänger für sowas, ne? Muss man schon sagen. Also ich fand das auch wieder berührend, wenn sie erzählt ja dann auch noch in dem Waisenhaus dann erst so eine Lügengeschichte, dann ja Mensch, hier glauben wir dir nicht, und dann erzählt sie eigentlich die Wahrheit und dann sagt man ja, geh mal besser doch mal raus und so, aber ne? Aber dieser Moment wirklich, wenn sie dann da auf diesem Rasen sitzt und dann machen sich ja noch die Kids über sie so ein bisschen lustig, weil sie so ein bisschen anders ist und sie sieht ja aus wie ein Mini-Leon so ein bisschen, aber sie gräbt ja dann, Mathilda gräbt sie ja da ein, sie schlägt Wurzeln da, also die Pflanze soll da, ne, wahrscheinlich ist da das örtliche Footballfeld und 10 Minuten später, aber es wird uns gut gehen, Leon, in Deutsch sagt sie noch den Namen. In Deutsch für uns, da sagt sie noch, es wird uns hier gut gehen, Leon. Und dann halt abspannen. Und die 2 Stunden noch was vergingen wie im Flug. Ich möchte auch ein bisschen relativieren, was
nicht
ich vorhin noch...
Nicht mal 2 Stunden.
Nee, der Director's Cut ist länger als 2 Stunden. Der Director's Cut sind 107, doch, 107, ich weiß, die europäische Langfassung sind 127 Minuten. Das sind nach meiner Rechnung über 2 Stunden.
Ja, schon richtig, ja.
Aber er kommt einem wirklich länger vor, dadurch, dass, er kommt einem nicht länger vor. Ich muss sagen, ich bin vielleicht von der Sehart auch mehr so auf die Kinoversion getrimmt, weil ich mir heute, als ich den Director's Cut geguckt habe, auch dachte, da war doch ein bisschen mehr Action. Nee, war es nicht. Es war nur näher aneinander dran. Also genau. Ich kann vielleicht schon den Gedanken verstehen, dass die gesagt haben, naja, fürs Amerika, guck, dann haben die so ein Foto von mir gezeigt und so. Das ist der typische Kino-Dude, den wir in der Hi, ne, so, guck ihn dir an. Kriegen wir uns alle jetzt in so einem Hawaii-Hemd, ne, gucken, das ist Gregor, das ist unser Proto-Zuschauer. Das ist, guck dir dieses, kriegen wir uns jetzt alle mal dieses debile Grinsen ein, ne, und glauben wir wirklich, dass der mehr als 105 Minuten aushält, ne? Nee. Und dann wird so geschnitten. Deshalb bin ich bei aktuellen Kinofilmen so oft am Hadern, wo ich mich frage, warum müssen die jetzt alle 3 Stunden lang sein? Richtig. Warum zur Hölle? Warum? Obwohl sie es nicht hergeben vom Inhalt, manchmal oft. Ne? Nein, aber da muss ich auch sagen, ich fand es okay, den Director's Cut, aber ich habe jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich könnte jetzt nicht mehr zur Kinoversion zurück. Wie bei Herr der Ringe, da kann ich nicht mehr zur Kinoversion zurück. Ne? Oder beim Hobbit. Nein, das war ein Witz. Beim Hobbit kann ich. Okay. Hobbit ganz. Aber beim Herr der Ringe kann
besonders
ich.
Beim letzten Teil.
Ja, die Schlacht der 95 Heere. Ne? Aber ich kann bei Herr der Ringe nicht mehr zur Kinofassung zurück. Ne?
Ja, das kann ich auch verstehen.
Aber hier könnte
ja auch
ich
daran, das liegt ja auch daran, dass da teilweise einfach Sätze oder Szenen halt erweitert werden. Während hier ist es ja schon so, dass quasi im Mittelbereich des Films ein relativ großer Strunk einfach nur rein oder rausgenommen wird und der ja auch am Stück sozusagen dann abläuft. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich persönlich, für mich ist halt quasi der emotionale Anteil, der das unterstreicht und der auch dann das Ende noch so viel melodramatischer macht, den brauche ich. Deswegen finde ich super, dass es eben auch diese Langfassung gibt. Klar, wenn es über 2 Stunden ist und das einen stört,
nein, das ist schon okay.
Aber ich finde immer noch, dass der Film halt, dass er das auch braucht. Und dass man einfach, ich will einfach mehr erfahren über Leon. Es ist für mich halt nicht nur ein Actionfilm, wo ich sozusagen immer von einer Spitze zur nächsten mich hange und mich darauf freue, dass jetzt ne, die und die Sequenz gleich kommt. Sondern ich finde es cool, dass das Drehbuch ursprünglich halt schon so viel hergegeben hat, dass auch gedreht wurde. Und mir das nicht nur irgendwie der Regisseur auf dem Audiokommentar erzählt, nach dem Motto, ja, hier hatten wir mal eine Szene, aber die haben wir nicht gedreht, weil und so. Deswegen, ich mag sowas. Und wenn es nur ist, um den Vergleich zu haben. Ne? Manchmal ist es ja auch so,
klar.
Dass man mal in einer gewissen Stimmung ist, wo die eine Version einem besser zusagt als die andere.
Absolut, absolut. Nein, die ist schon gut. Ich habe mich auch gefreut darüber, dass der auch als Director's Cut bei Paramount Plus drin ist und bei Netflix als Kinofassung ist. Das ist eine verrückte Streaming-Welt, die wir im Moment haben. Ne? Aber Mad Mad World, ja, aber es ist einfach toll, da passt einfach alles, von der Musik, von der Art, wie sie die Action inszeniert haben, von den Schauspielern, und das ist das ganz große Ding halt, ne, Gary Oldman ist ein total guter Antagonist, ne, als, die fallen ja häufig ab, oder, und so, aber er ist ein super Konterpart zu Leon, obwohl die sich auch nicht ständig begegnen müssen und quasi miteinander irgendwelche Wortgefechte ausliefern müssen, das tun sie ja nicht, so richtig begegnen sie sich ja nur einmal so wirklich halt, ne,
das stimmt,
bei der Ringübergabe.
Das ist jetzt genauso wie, wie beispielsweise bei The Fugitive, also Auf der Flucht mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones, die ja auch über weite Strecken immer ihr eigenes Ding machen und sich dann erst relativ einmal in der Mitte, aber eigentlich erst am Ende dann gegenüberstehen. Und das finde ich, das war damals halt en vogue, ne? Das war eine neue Herangehensweise im Blockbuster-Kino. Und wie gesagt, ich finde immer noch die Bildsprache, wie hier mit Sound, Musik und Schnitt gearbeitet wird.
Fantastisch.
Finde ich ganz fantastisch, ne? Und hab's ja vorhin auch schon gesagt, ich finde, der Film ist einfach super gealtert.
Absolut. Den
kann man sich immer noch angucken.
Ach klar, gerade weil er auch nicht so Action, also so mega große Action-Szenen hat. Also die da sind, sind alle super, sind alle gut, sind aber alle so echt gemacht und so halt. Das merkst du halt. Du hast da halt kein CGI und sowas. Der kann eigentlich gar, der wird nie schlecht aussehen, dieser Film. Das kann einfach gar nicht sein. Und ich finde, er hat auch ein paar Gags, die ganz gut funktionieren. Also vielleicht auch ungewollte Gags, aber ich finde einfach das total toll, wenn die ihren Namen aus der Wohnung rausbrüllen. Hey, nein, stell doch bitte das Feuer ein. Das ist auch der einzige Moment, wo den Vornamen sagt, hier ist Norman, das ist ja Stanisfield mit Vornamen, hier ist auch Norman, ne? Ja. Wie, du heißt Norman? Das habe ich ja gar nicht gewusst und so, ne? Das ist total toll. Also da gewinnt der Film richtig halt, ne? Und das musst du halt auch erstmal hinkriegen halt, ne? Also ich liebe den wirklich. Also ich weiß noch, wie ich ihn damals auf Pro7 gesehen habe und dachte, wow, das ist großes Kino.
Das ist wirklich Kino. Große Empfehlung an die Zuschauer, die jetzt natürlich endlos gespoilt sind, aber
ja, die aber Zuhörer. Den kennt man doch. Die Zuschauer und die Zuhörer, ja. Na, guck den. Und ich habe hier immer noch die DVD rumliegen, zu Recht, aber jetzt habe ich auf dem Streamer geguckt. Aber es ist echt, also, hättest du eine Fortsetzung gebraucht von dem Film? Mathilda, die späten Jahre oder irgendwie sowas? Nee,
auf keinen Fall. Nee, ich finde, ne, der muss für sich alleine stehen und das tut er. Ich habe das auch so gesehen wie du. Ich hätte gerne mehr über die Charaktere noch erfahren und wie der Lebensweg von Mathilda weiterläuft. Das hätte mich irgendwie auch interessiert. Aber manche Geschichten muss man nicht erzählen. Ich glaube,
das ist so.
Als Star Wars-Fan weiß ich das mittlerweile auch zu schätzen, wenn man die Bücher dann schließt.
Heute wäre so ein Universe draus, weißt du, die ganzen Geschichten, Tony's Way, weißt du, ne, und so, auch der Typ in der Küche, der alte Typ, der bei ihm im Hintergrund immer in seinem Restaurant da gesessen hat und immer mit dem Rücken an der Wand gesessen hat. Später habe ich mir auch, als ich, weißt du, diese ganze Bildkomponisation auch so bei Tony, da dachte ich mir auch so, ja klar, der Typ, der ist offensichtlich auch so ein bisschen, der da arbeitet und der sitzt dann die ganze Zeit mit dem Rücken an der Wand nach vorne und so halt, ne, aber offensichtlich hat er auch keine gute Security, der gute Tony bei sich, ne, ja.
The Rise of Mathilda.
The Rise of Mathilda wäre es gewesen. Es hätte sich eigentlich so angeboten, ne? Also eigentlich auch so Natalie Portman, so in den frühen 2000er Jahren.
Sie hat auch immer wieder betont, ne? Sobald Luc Besson sie für irgendeine Rolle in irgendeinem Film haben will, ist sie sofort da.
Das hat Mila Jovovich auch behauptet.
Ist ein Angebot, was man eigentlich nicht ausschlagen sollte.
Ja, aber Mila Jovovich heiratet grundsätzlich ihre Regisseure. Deshalb, das ist, wenn ich einmal einen Film finanziert kriege, versuche ich, Mila Jovovich zu kriegen und dann sofort zu heiraten. Das wäre super, am ersten Tag gleich am Set. Wir kennen uns doch gar nicht. Möchten Sie nicht meine Eltern kennen? Mila, möchtest du nicht meine Eltern kennen? Nein, möchtest du nicht, alles klar. Nein, aber ey, ganz ehrlich, es ist wirklich ein zeitloser Klassiker, der einfach unfassbar toll ist. Und der große Dings ist halt diese Beziehung der beiden zueinander. Ne? Die einfach so, man hat so, man fühlt das so mit. Halt, ne? Und das muss man auch wirklich erstmal hinkriegen, als so ein Film. Und da kann man auch gar nicht groß genug, der große Genre No, das ist schon richtig. Ne? Der ist wirklich der große Genre No, das muss man nur in eins sagen. Doch bevor
er sich. Vielleicht ist es die beste Rolle, die er jemals gespielt hat. Also,
ja gut, aber der Kaffee bei Godzilla.
Ja, okay. Also, ne? Also ne? Ich finde ihn in The Big Blue immer auch noch ziemlich herausragend. In seiner Rolle, aber es war zumindest für ihn die Eintrittskarte in das amerikanische Kino für eine gewisse Zeit lang. Ich meine, das mit der Sprachbarriere hat er nie so wirklich in den Griff bekommen.
Ja gut, es hat andere auch nie aufgehalten, ne? Ne? Mit der Sprachbarriere. Ich hab ihn letztens in einem Film gesehen, Ein Sommer in der Provence. Da hatte ich dann meine Französischwoche. Da habe ich ihn, auch wo er so einen alten Typen spielt, der so ein Weingut in der Provence hat und dachte mir, was ist falsch daran, so zu leben? Weißt du, so einfach so die ganze, und dann so diese schönen Felder und Wein und alles, so diese französische den französischen Lebensstil und überall denkst du gleich, kommt Louis de Funès irgendwie um die Ecke und sagt, oh, was, nein, oh. Doch. Und so, das, ach doch, Das, nee, ganz ehrlich, ach, das ist einfach so herrlich. Und dann siehst du da diesen Jean Reno, der dann jetzt auch im Alter ist. Denn wir können es ja sagen, heute, am Tag der Aufnahme, hat dieser Mann seinen 75. Geburtstag.
Hey!
Hey, hey! Und ganz ehrlich, und dann habe ich gesagt, der hat so was Ruhendes in sich, weißt du? Ja. So was wie so eine universale Lavalampe. Weißt du, also wenn der bei mir zu Hause wohnt, ich würde wahrscheinlich sofort sagen, Mensch, oh, Mensch, bleib an. Na so, lauf durch, Junge.
Ach, genau, setz dir die Brille auf.
Und das ist, ja, und das, ganz ehrlich, dieses Plakat über was wir geredet haben, ne? Dieses Plakat der beiden oder wenn überhaupt das Cover von Neon der Profi hat über Generationen in irgendwelchen Jugendbuden gehangen. Und das, ich habe dieses Plakat und diese Motive so oft in irgendwelchen Uzis oder Kumpel-WGs oder so. Das hat dann immer so neben Stone Cold Steve Austin gehangen und so, weißt du? Lange bevor ich diesen Film gesehen habe. Aber das gehört so irgendwie, das gehört zu der Grundausstattung eines Teenies der 90er Jahre. So ein Neon-Poster und dann noch, weiß ich noch die Ace of Base CD. I saw the side, I open up my.
Ich hätte eher das Nirvana.
Das stimmt. Meine Nevermind CD ist kaputt gegangen kürzlich.
Was?
Wirklich, ja, meine originale Nevermind CD, ich sag's dir. Mann, ja, das ist auch so ein Sinnbild, glaube ich, weißt du, für die ganze Sache. Ja, aber, nee, natürlich gehört da noch viel anderes dazu, ne, dass man dann versucht hat, mit seinem 56K-Modem Zugang zum Internet zu bekommen und so, weißt du.
Richtig.
Ich gehe ins Internet. Nein, aber das gehört einfach dazu. Ja, richtig, man hat's gehört, wenn es nicht funktioniert hat, ne. Das war super. Es dauert zu lange, das wird jetzt nichts. Man kommt nicht online. Das ist unfassbar heutzutage.
Genau, und dann hat 2 Stunden später hat dann wutentbrannt die Mutter angerufen und gesagt, ich bin nicht durchgekommen, wo warst du? Ich konnte dich nicht erreichen, was war los?
Geht mal bitte alle aus dem Internet raus, Thilo möchte telefonieren.
Genau.
Oder ich weiß noch, wie ich, ist Jahre später gewesen, aber wie ich auf dem Ärztekonzert rauskam und finanziell ruiniert war, weil ich während des Ärztekonzerts bei meinem wopfähigen Handy auf den Internetknopf beim Pogen vorne gekommen bin und dann ist das Ding online gegangen mit so Wop aus 99 2000, weißt du, und komm da raus und dann, das war ja der Horror, wenn du dann 3 Stunden online gewesen bist mit dem Handy, um nur um irgendwelche Nachrichten irgendwo zu lesen, mit nur Text, und dann habe ich glaube fast einen halben Ausbildungssalet habe ich da durchgebracht mit, aber ey, wenigstens war ich beim Ärztekonzert schön vorne in der ersten Front. Na gut, Thilo, ich glaube, sonst sind wir durch, was Leon, dem Podcast-Profi angeht, oder? Ja,
die 90er Jahre haben wir auch noch abgedeckt, also von daher alles gut.
Ja, alles gut, ja, in dem Sinne. Fällt mir nur ein, mich bei dir zu bedanken, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und war ein inneres Blumenpflücken.
Sehr gerne, ich bin immer wieder gern zu Gast. Bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall, in dem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.